Einen schönen guten Morgen und Gottes Segen. Ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen merkwürdig. Ich fühle mich, als würde ich meine Eltern besuchen. Also so viele neue, also alte, bekannte Gesichter. Zuflucht in der neuen Welt. Das ist ein Thema aus der Reihe die Reformation, also vom Schatten zum Licht. Und ich dachte, dieses Thema könnte interessant sein. Zuflucht in der neuen Welt. Was ist die neue Welt? Jeder weiß, auch die Kinder, das ist die Amerika, also Nordamerika, USA. Das war die neue Welt, die alte Welt ist die alte Europa. Ja? Man sagt über Europa, das ist die alte Welt. Rom ist die alte, antike Stadt, die ewige Stadt und so weiter. Hier gibt es Schlösser und Burgen und so. In USA ist alles anders. Ja? Und warum sind die Menschen nach Amerika geflohen oder einfach gefahren? Der Hauptgrund war die Verfolgung oder wirtschaftliche Interesse. Matthäus 10, Vers 23. Das habe ich mir so ausgesucht. Das hat etwas mit Zuflucht zu tun. Matthäus 10, Vers 23 spricht hier Jesus Christus, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Ja, also Jesus Christus sagt, also wenn es nicht mehr geht, ja, ihr müsst einfach euch überlegen, welcher Platz ihr findet. Und da steht weiter, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Ich glaube, es ist viel Metapher enthalten hier in diesem Teil. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Also es ist vielleicht nicht so einfach zu interpretieren, was hier enthalten ist, aber ich habe das daraus entnommen, dass eine Art göttliche Garantie gibt, dass die Zufluchtsorte der Christen nie ausgehen werden. Man hat immer einen Platz, einfach zu fliehen. Und das ist von Gott eine sehr, sehr beruhigende und hoffnungsspendende Verheißnis, also ein Versprechen. Die alte und die neue Welt, ja, also die alte Welt, Europa und auch Mittelost, da, wo die Wiege der Zivilisation entstanden ist und so, das war Jahrtausende lang von Kriegen und Spannungen und Unterdrückung einfach geprägt. Auf der anderen Seite, wenn man an Amerika denkt, assoziiert sofort mit Freiheit, mit Demokratie, mit Wohlstand. Das ist ein Land der Träume. Also als ich jung war, ich hatte so Filme gesehen mit Cowboys. Ja, also in Western, also auf der Westseite von Amerika, da so bei Grand Canyon und bei der Monument Valley, also waren die Cowboys. Und die Cowboys waren die entschiedenen Leute, die haben einfach für deren Hab und Gut gekämpft, haben es verteidigt. Also ich habe viel, viel später erfahren, dass Cowboy eigentlich zu Deutsch Kuhtreiber heißt. Ja, das hat mir nicht so ganz gefallen. Ja, also von so mit Pistolen und so, also zu Kuhtreiber, ich hatte gesagt, das muss ein Fehler sein irgendwo. Ja? Aber das war tatsächlich, die haben einfach die Kühe verteidigt von Wild und auch von anderen Räubern. Ja, die Cowboys. Aber das war sehr interessant, also zu überlegen. Und ich hatte mir gewünscht, ich wäre da in einem Western, also in Westamerika geboren und da gelebt. Das war ein interessantes Leben. Die Menschen hatten ein einfaches, ruhiges Leben, ohne ganz viel Stress. Da waren die Räuber, aber da waren auch die Sheriffs. Und es gab eine oder mehrere Kirchen in jeder Kleinstadt oder da waren die großen Bauernhöfe. Das war aber ganz anders. Also nicht so viele Kriege, also bis auf den Zivilkrieg, also Civil War, hat Amerika gar nichts gekannt, so als Spannung und Krieg. Und Amerika war für mich persönlich als so etwas wie Fata Morgana, etwas, wo alles gut ist. Ja? Weil dieses, also auch bevor Hollywood erfunden wurde, die Menschen haben gewusst, ja, die sind nach Amerika ausgewandert, und da haben sich so alles gut eingerichtet, die konnten sie ein Haus kaufen und damals noch Autos in den 20er, 30er Jahren. Das war so das verheißene Land sozusagen. Aber wie das Ganze entstand, ist ein interessantes Thema. Und zwar die Frage ist, woher kamen die Amerindianer in die USA? Also als Christopher Columbus zum ersten Mal da war, also 1492, da waren schon eine gewisse so Masse an Bevölkerung da. Da waren die amerikanisch, also die Indianer. Und die Frage ist, woher kamen die? Kennen wir die zwei Theorien? Ja, woher kamen die? Das ist also die Evolutionisten, die sagen, ja, also die Erde war vom Anfang an so ein bisschen gespalten und so, also von den Kontinenten. Und da ist die Evolution, hat so unterschiedlich dann gewirkt. Da die Indianer, die waren so ein bisschen so später unterwegs, aber die in Europa war so besser. Das, wir als Christen, wir sagen, okay, gut, das ist nicht unbedingt, was wir glauben. Es gibt auch bei uns zwei Theorien. Einmal, dass die Amerindianer bei der Teilung der Erde irgendwie so auf einem anderen Platz waren und dann nach der Teilung einfach da in aktuellen USA dann weiter gewohnt haben. Da steht hier in ein interessanter Satz, 1. Mose 10, Vers 25, Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Das ist ein paar Jahre nach der Sintflut. Das heißt, der Peleg und auch wahrscheinlich die Amerindianer, wenn diese Theorie stimmt, dann sind einfach auch die Amerindianer die also Nachkömmlinge vom Noah. Also die Sintflut ist ungefähr so im 1. Mose 7 beschrieben, aber diese Teilung der Erde beim Peleg, 1. Mose 10. Also ein paar gute Jahre später. Und der Peleg steht hier in der Bibel, der hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Also wenn es einen deutschen Namen gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich den Namen Teili oder irgendwie so gehabt, ja, was eigentlich mit Teilung zu tun hat. Also diese Leute, und die zweite Theorie ist das einfach, dass bei der Teilung der Erde nichts passiert ist, also jeder ist geblieben da, wo er war, aber die Amerindianer irgendwann mal mit einem Schiff über den Atlantik gefahren sind und dann sich gesiedelt haben. Das, ja, sollte man vielleicht einfach drüber nachdenken. Aber so oder so, circa 4500 Jahre haben diese Menschen dann in Ruhe gewohnt, ja, und da hat sie keiner gestört, sozusagen, in Anführungsstrichen. Also bis nach der Findung, sagen wir so, Amerikas, wo viele Menschen aus Europa da, also nach Amerika gefahren sind. Jetzt ist die Frage, warum? Ja, also wenn jemand hier in Europa so ein Haus hat und so ein Stück Land und kann einfach so aus Landwirtschaft oder Handwerkarbeit ja, leben, warum sollte man nach Amerika gehen? Und es war nicht so, dass einige nur so abenteuerlustige Menschen oder Eroberer oder so. Es waren viele, viele Menschen, Hunderttausende sind ausgewandert zwischen 1550 und 1750. Also 200 Jahre sind immer mehr Menschen ausgewandert. Die meisten sagten, sie haben Obhut gefunden in der neuen Welt. Und das ist tatsächlich so. Also eine erste Gruppe hatten im Prinzip wirtschaftliche Interesse oder Gründe. Die suchten einfach das eigene Glück. Ja, wo kann ich leben, dass ich glücklich werde und mir einfach nichts mangelt? Das war dieser Traum von Wohlstand und Freiheit, was eigentlich bis zum heutigen Tag noch da ist. Also interessanterweise, die Menschen möchten immer noch nach Amerika und aus vielen Teilen der Erde, möchten einfach dahin. Am Anfang waren aber nur ganz normale Bauern, Arbeiter und Handwerker und so ein bisschen reichere Mittelständler, die sich auf den Weg gemacht haben. Dann kam die Goldsuche oder die Suche nach Edelmetallen. Also wir kennen schon Namen wie Eldorado oder Silverado. Da waren so Städte oder Siedlungen, wo in der Nähe so Goldminen gab. Und jeder wollte einfach reich werden. Und da hat man so ist die Nachricht, die Botschaft herumgegangen, da an der Stelle und so hat man Gold gefunden. Dann sind viele dahin gegangen, weil in Europa natürlich das Gold also richtig einen hohen Wert hatte. Es gab noch ich weiß nicht genau in welcher Zeit das Jahr, aber man hat einfach so herumgeschrieben in Westeuropa, in USA werden Leute gesucht für die Zuweisung eines Grundstücks. Das heißt, wer sich beworben hat, und da war so ein kleiner Wettbewerb, wer der Schnellste war und so, hat 100 Hektar an Grund umsonst bekommen von der amerikanischen, vom Staat. Manche haben gesagt, ja, ich arbeite hier so als Diener des Adligen, der ist ein böser Mensch, der bezahlt mich nicht und ich kriege kaum was zu essen. Das ist eine Situation, die ich möchte nicht mehr vertragen. Und ich fahre nach Amerika. Das waren die Schiffe aus England, aus den Niederlanden, aus Frankreich auch, die richtig über den Ozean, also die Reise dauerte circa 2 Wochen ungefähr. Und die Menschen haben einfach von weit weg so das Land gesehen, also von New York und Rhode Island. Und die haben gesagt, ja, das ist mein Land, obwohl sie nur gehört haben. Ja, da läuft alles gut, also vom Hören sagen. Aber als sie das Land gesehen haben, das ist meine neue Welt. Ja, das war eine Freude da. Und tatsächlich, für viele war das gut. Ja, viele haben Erfolg gehabt, die haben entweder so einen Bauernhof sich gegründet oder ein Geschäft gegründet. Es funktionierte. Und es hat sich herumgesprochen und dafür noch mehr Menschen sind gekommen. Die hatten einfach ein bisschen oder vielleicht auch mehr aus der alten Welt mitgenommen. Also einige aus England haben gesagt, das ist unser neues Land. Und dann haben sie das getauft, New England. Ja, die Franzosen, die kamen aus Orléans und die haben gesagt, das ist unsere Stadt, das nennen wir New Orleans, auf Englisch New Orleans heißt es heute. Ja? Und die Bewohner von Jersey, das ist eine Insel in der Nähe von Frankreich, die haben gesagt, das ist unser neuer Platz, ja, das nennen wir New Jersey. Und New York, New Hampshire, alles war neu, ja, eine neue Welt, so entstand alles. Und man überlegt also, wenn die Gebäude in den USA, die sind so schön und so, aber die sind gar nicht so alt. Man denkt, und viele sagen so, Kritiker, ja, die Amerikaner, die haben keine Geschichte. Also das begann vor 250 Jahren und vorher gab es nichts. Und tatsächlich, also wenn man so die Wiege der Zivilisation in Europa oder Mittelosten sucht, dann ist man richtig an der Stelle. Ich erinnere mich, also das Rathaus aus Bremen, die wurde 1405 gebaut. Ja, also das heißt, bevor Christopher Columbus überhaupt geboren wurde. Ja, und in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, als ich ein Kind war, gab es eine Burg aus 1211. Ja, also ich konnte einfach am Nachmittag irgendwie so einen Spaziergang oder vielleicht ich konnte mit den Jungs spielen, da war dieser Burg 1211. Und man denkt mal so, alte Städte. Und wenn man so nach Israel geht oder so Mittelost, das sind Städte, die 3000 Jahre alt sind. Ja? Und deshalb ein bisschen zu verstehen, die alte Welt, die neue Welt. Wenn man in den USA, was ist eure ältesten Gebäude? Ja, das sind das und das, 1820. Nicht ganz alt. Aber wir haben Grand Canyon, sagen die. Ja? Das ist 70 Millionen Jahre alt. Ja, genau. Das war die erste Gruppe. Waren so Menschen, die nach Freiheit gesucht haben. Die wollten einfach reich werden. Die waren auch bereit zu arbeiten. Ja? Weil in einer Goldmine, auch wenn man so Gold überall riecht, ja, muss man trotzdem schuften und arbeiten. Aber waren Menschen, die fleißig waren, die wollten einfach sich eine Existenz gründen und sogar, vielleicht wenn es möglich war, so ein bisschen komfortabel wohnen. Ja, kann man nicht verurteilen. Die zweite Gruppe, die wir jetzt ansprechen wollen, waren Menschen, die deren eigenen Glauben ausleben wollten in Europa. Aber es funktionierte nicht. Warum nicht? Die waren Anhänger der protestantischen Bewegung, also der Reformation. Und die traditionelle Kirche, die Staatskirche, hat das nicht mit guten Augen gesehen. Ja? Und wer irgendwie so die Ideen von Luther oder von Calvin oder von Zwingli geteilt hat, da war sofort nicht mehr gut gesehen. Und ja, das wäre einfach nicht so ganz schlimm gewesen. Aber sie konnten einfach keine Jobs mehr finden und das eigene Leben war eigentlich bedroht. Und diese Menschen, die sind einfach während diesen Jahren, also von ja, seit dem Beginn der Reformation, also ungefähr 1550 bis 1750, die sind verfolgt worden und die haben versucht, erstmal sich in Europa zu verstecken, in einem anderen Land, aber hat es nicht geklappt, weil die Verfolgung weiter andauerte und die haben sich entschlossen, nach Amerika auszuwandern. Und da waren also die, unter den ersten waren die Hugenotten in Frankreich. Die waren Anhänger der Reformation und natürlich die katholische Kirche in Frankreich und auch der Staat hat das nicht gut gesehen. Wissen wir warum? Weil das einfach die Prinzipien, was die traditionelle Kirche immer vertrat, in Frage gestellt haben. Und da hatte so eine Verbindung mit den finanziellen Seiten, also die Menschen hätten nicht mehr so viel gespendet und so weiter. Die Anabaptisten in der Schweiz, also die Anabaptisten waren eigentlich unter den Ersten, die gesagt haben, diese Taufe, die ihr macht so mit dem Spritzen des Babys, das ist gar nicht biblisch. Und das war auch nicht so ganz lustig gesehen, also von den Priestern. Und die Anabaptisten waren ganz, ganz stark verfolgt. In der Schweiz, in den Niederlanden, Tirol, Süddeutschland. Die waren benannt so als Radikale der Reformation. So als Konservative der Reformation, wenn man so sagen könnte. Aus den Anabaptisten entstanden später dann die Mennoniten und die Amish. Ja, und man muss sagen, also die hatten richtig dann so Stamina gehabt. Also die haben bis heutzutage, so in Pennsylvania, wenn man die Städte besucht, wo die Amish wohnen, die haben sich richtig an die Tradition und an die starken, harten Regeln gehalten. Was eigentlich nicht unbedingt schlecht ist. Die Methodisten waren einfach Anhänger von Wesley und die Unitarianer, die waren auch in England 1700, die sind auch nach Amerika ausgewandert, weil sie Probleme hatten mit der katholischen Kirche, auch mit dem Staat und mit dem König. Der König hat gesagt, dass diese Methodisten, die bringen nichts Gutes. Die stiften nur Verwirrung und unsere Einheit ist in Frage gestellt. Es gab noch ein Wort für die Gruppe, die generell aus der anglikanischen Kirche und von den Methodisten als, sagen wir mal so, als Spott-Puritaner benannt worden sind. Ja? Das war also Puritaner, hat aus dem Lateinischen pur, heißt es rein, ja. Da waren die Leute, die sich als reine Menschen behauptet haben. Die waren richtig gute Christen, würde ich sagen. Und diese Bezeichnung Puritaner war von den anderen so als fast eine Beleidigung. Ja? Also die glauben, die sind pur sozusagen. Als würden wir heute jemanden Heiliger nennen, ja? Der Heilige. Ja? So, das war diese Bezeichnung Puritaner damals. Und die haben gesagt, das mit dem Götzendienst in der anglikanischen Kirche, das ist gar nicht gut. Wir nähern uns, also Ziel war einfach, dass die anglikanische Kirche an die katholische Kirche sich annähern und dann gläubige Katholiken für sich gewinnt, also für die anglikanische Kirche. Die haben gesagt, das nutzt einfach nichts. Wir werden einfach nur die anglikanische Kirche damit zugrunde bringen. Und da waren die Quäker und die Lutheraner, also die Puritaner, die sind nach Amerika und die haben New England gegründet. Die Quäker und Lutheraner, die haben in Pennsylvania sich gesiedelt. Und die Katholiken kamen auch. Ja, weiß jemand, wo sich die Katholiken zum ersten Mal sich angesiedelt haben? In welchem Bundesstaat? Maryland. Warum Maryland? Ja, das ist ganz klar. Ja, also Maryland. Also die haben gesagt, Pennsylvania heißt so, also, da sind viele Wälder und so, die haben gesagt, unser Land, also das Bundesstaat, der Staat wird einfach zu Mary so gewidmet, heißt Maryland. Und es gab noch die Anglikaner, die auch in sehr starker Verbindung mit den Katholiken, was denkt ihr, in welcher Stadt sich niedergelassen haben? Robert? Nein? Also die waren, wie gesagt, also ein bisschen verbunden mit den Katholiken. Ich würde sagen, zwischen Arizona und Virginia, was würde ich denken? Ja, Virginia, ja, auch in Verbindung zu Maria. Die Juden haben sich da auch in Maße nach Amerika so ausgewandert. Waren die Juden in Europa beliebt? Warum nicht? Warum haben die Priester und die Geistlichen in Europa die Juden gehasst? Richtig.
Sind dann ausgewichen in Berufe, zum Beispiel Geldverleiher. Oh, dann haben sie über 10
Richtig. Das heißt, die haben einfach so am Rande der Gesellschaft gedrückt. Aber Gott, also das jüdische Volk wurde immer gesegnet. Egal, wo sie gesendet worden sind, war schon ein Segen Gottes da. Und man konnte einfach nichts machen. Die konnten vorankommen. Und die haben gesagt, ja, die haben Jesus getötet. Ja, und da steht in der Bibel, dass sie bezahlen werden müssen und so. Und die haben sich als Werkzeug Gottes selbst tituliert, um zu sagen, ja, wir zeigen ihnen. Das ist ganz interessant. Die sind nach Amerika gegangen. Später waren die Baptisten, die haben sich, hat sich die Kirche etabliert und war in den Südstaaten, wobei viele Schwarzafrikaner einfach zu den Baptisten gekommen sind, weil sie noch in dieser Sklavenzusammenhang als Befreiung und Freiheit gefunden haben in der Kirche. Und all diese Menschen, die waren, man muss sagen, die waren gesegnet. Die hatten plötzlich keine Probleme mehr gehabt. Und denken wir, also ad absurdum, die Adventgemeinde in Wolfratshausen, sie wird verfolgt. Ja? Und wir entscheiden uns, okay, wir fahren einfach nach Amerika, wir gründen so New Wolfratshausen. Ja? Und dann ist keiner da, ist keine Polizei. Wir sagen, der Viorel ist der Sheriff. Also wenn jemand so ein bisschen Probleme macht, da kommt der Viorel und er bringt alles in Ordnung. Und es gibt keinen störenden Faktor. Und da fühlt sich mal so ziemlich gut. Ja? Also ich muss machen eine kurze Pause, einen Exkurs. Einen schönen Gruß aus der Gemeinde Starnberg. Also ich muss sagen, wir fühlen uns sehr wohl und gut. Einige Sachen funktioniert noch nicht, muss ich sagen. Also wenn der Prediger und der zu betende Person eingeladen, richtig zum Pult gehen, keiner steht auf. Also, ich habe das angesprochen, aber dauert ein bisschen, ja. Aber bis auf diese Kleinigkeiten, also funktioniert sehr gut. Und ich hatte mir vorgestellt, also die Menschen, die richtig dann als Gruppe, als Familie oder ja, als eine kleine Gemeinde ausgewandert sind, irgendwo, die haben ein Grundstück bekommen, 1000 Hektar von einem amerikanischen Staat, ist eh alles leer, war damals. Die haben sich gut gefühlt. Ja? Die hatten so sich Kühe besorgt, ja, die waren natürlich nicht mit dem Schiff gebracht, aber die waren da, die haben sich gekauft und es funktionierte gut. Und die Gemeinden, die waren gesegnet. Ja? Das war so eine schöne Zeit. Also die hatten so Prediger, die hatten jemanden, der sich so mit der Medizin sich ausgekannt hatte. Also wir können uns einfach vorstellen, so eine kleine amerikanische Stadt, wo alles gut funktioniert. So, es gibt die Häuser, die Bauernhöfe waren außerhalb normalerweise von dieser Siedlungen. Da ist der Sheriff, ist so der Supermarket, heißt General Store. Gibt so eine kleine Werkstatt, wenn der Pferdewagen kaputt geht, dann kann man so reparieren. Es gab die Poststelle, später dann Bahnhof und eine Kirche. Ist das nicht so sehr fast ideal? Ja, und dann die Menschen hatten die Ruhe gehabt und so. Man kam ab und zu ein Verbrecher und wurde einfach ja, ins Gefängnis geworfen und so weiter. Und die Menschen haben diesen Segen verspürt. Also dass Amerika wäre wie das gesegnete Land. Also genauso wie die Juden damals nach den Jahren in der Wüste dann richtig das verheißene Land gefunden haben. Ja, nach den Kriegen und nach der Vertreibung der anderen Völker war es so eine gute Zeit, ja, die man sich so wünscht. Und die haben genau das verspürt. Da steht in 5. Mose 16, ab Vers 11, die haben sich einfach dieser Verheißung für sich verinnerlicht. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, dein Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name da wohne. Denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und beachte und halte diese Gebote. Und die Menschen haben tatsächlich das getan. Und die haben sich, wie gesagt, gesegnet gefühlt. Das einzige Problem, da waren nicht nur die Christen da, so diese zweite Gruppe, die ich benannt habe, sondern auch die erste Gruppe. Und die erste Gruppe, die waren so Leute, die, ja, die waren Unternehmer oder Bauern oder Arbeiter, die waren nicht unbedingt gläubig. Aber auf der einen Seite, wenn man so fremd in einem fernen Land ist, dann ist die Neigung zu Geistlichkeit ein bisschen höher. Ja? Wenn man sagt, okay, ich gehe durch Schwierigkeiten, dann habe ich eine stärkere Neigung, einfach mich mit den geistlichen Sachen zu beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, da waren Menschen, die nicht gläubig waren. Ja? Und die haben einfach alles mitgebracht, auch die Lust. Und einige haben Musik mitgebracht und alles Mögliche. Einige waren geschickt in verschiedene Handwerkarbeiten. Aber manche waren nicht so. Und da mit dem Fortschritt, also nach Westen, dass die Siedlungen immer weiter zu Westen gingen, da waren auch so weltliche Menschen dabei. Und man kennt einfach von den Filmen und von Erzählungen die Kneipen. Ja? Da waren so, stand so Saloon und die Menschen haben so getrunken. Und es gab Häuser, wo Hotels, wo nicht alles sauber gelaufen ist, sagen wir so, nach der Ethik. Und diese Mischung, Menschen, die Gott anbeten wollten und die Ruhe haben wollten, da war einfach so trotzdem so diese erste Gruppe, die einfach säkulär war. Aber trotzdem, ich muss sagen, das war noch die Minderheit und die wurden schon einigermaßen so, ich will nicht sagen dominiert, aber der Schwerpunkt war auf einem geistlichen Leben. Es war sehr wichtig, dass man einfach ein geistliches Leben hatte, um einfach in der Gesellschaft hoch angesehen zu werden. Und genau das ist die Marke bei der gleichen Sache, bei der ganzen Sache. Es waren all diese Gruppen, also die Anabaptisten, Mennoniten, Puritaner und so. Und was denkt ihr, wenn jemand zu den Lutheraner geht und der selber ist ein Anabaptist und er sagt, okay, ich möchte bei euch wohnen und ich kandidiere für den Bürgermeister. Was denkt ihr? Hätte er gute Chance gehabt? Er wäre der einzige Lutheraner so in einer Siedlung von Mennoniten. Die hatten keine Chance gehabt. Die haben gesagt, ja, wenn du in unserer Gemeinde wohnen möchtest, dann musst du entsprechend Mennonit werden. Und wenn man so überlegt, also wir haben jetzt bei der Wahl also diese Farben in den USA gesehen, also rot und blau. Wenn man denkt, damals, also richtig jede Denomination mit einer Farbe zu assoziieren, das war ziemlich bunt. Ja? Und auch wenn zum Beispiel jemand von den Mennoniten aus Europa nach USA gehen wollte, hat gesagt, oh, ich gehe da, wo meine Glaubensgeschwister sind. Und da hat sich so das Ganze fokussiert und man hat versucht, einfach die anderen zu missionieren und das ging nicht immer gut. Ja, die Menschen gingen unterwegs und haben versucht, einfach über Gott und über Jesus zu erzählen und gesagt, wir wissen aber schon alles. Ja, das ist, wir haben schon die Wahrheit, wir brauchen uns nicht mehr damit zu beschäftigen. Und dieses Problem, also jede Gruppe hat die eigenen Ansichten mitgebracht über den Ozean, also nach USA, und haben das gegenüber Andersgläubigen, die waren alle Christen erstmal, ja, verteidigt und manchmal ganz, ganz hart durchgesetzt. Nach dem Motto, also willst du eine Rolle in der Politik spielen, dann musst du einfach zu unserer Gemeinde gehören. Und das hat sich ja, zu heute sehr stark entspannt, aber nicht komplett. Ein Prediger der Puritaner, ist ein Zitat, was im Schatten, vom Schatten zum Licht erscheint. Ein Prediger der Puritaner sagt seinen Glaubensgeschwistern, bevor sie nach Amerika reisen, über diesen Zustand. Da steht, ich kann den Zustand der reformierten Kirche nicht genug beklagen. Passt nicht so ganz gut zu diesem idyllischen Bild von einem glücklichen, paradiesischen Gemeinde. Ich kann den Zustand der reformierten Kirche nicht genug beklagen, die in der Religion bis zu einer gewissen Stufe gelangt sind und nicht weitergehen wollen. Das sagt der Prediger. Als die Werkzeuge ihrer Reformation gegangen sind. Also die haben sich bisschen Wahrheit genommen, oh, das ist gut, und dann wollen sie gar nicht mehr weitergehen. Die Lutheraner sind nicht zu veranlassen, über das hinauszugehen, was Luther sah, sagt der Prediger. Weiter steht geschrieben, und die Calvinisten blieben, wie ihr seht, da stehen, wo sie jenem großen Gottesmann, der noch nicht alle Dinge sah, zurückgelassen wurden. Das heißt, jeder hat ein bisschen Wahrheit empfangen und hat gesagt, okay, das reicht uns, das macht uns glücklich und wir möchten einfach dieses, unser Glück nicht zerstören. Ja, wir haben gesagt, das funktioniert ein bisschen mit dem Glauben so. Und in der Informationstechnik, es gibt einen Spruch, berühre nicht ein funktionierendes System. Ja, man möchte ein bisschen besser machen und dann macht es kaputt. Ja. Das war in dem Glaubensthema genauso 1:1, ja, natürlich nicht chronologisch, aber die haben das angewendet und gesagt, okay, wir haben unsere Kirche, der Pastor ist da, der Sheriff, wir haben unsere Ruhe, lasst uns einfach in Ruhe. Und jeder hat einfach eine eigene Sprache gelebt, nach eigenem Glauben, die Mennoniten und die Puritaner und die alle anderen dann irgendwie isoliert. Und die waren richtig kämpferisch gegen die anderen. Und wenn jemand gesagt hätte, ja, wir müssen schauen, dass wenn ein Bürgermeister gewählt wird, dass es ein guter Mensch ist, auch wenn er nicht von uns, von unserer Glaubensgemeinschaft ist, da war einfach total ausgeschlossen. Sagt der Prediger weiter, das ist ein sehr beklagendes Elend, denn wenn jeder Männer in ihrer Zeit auch brennende und leuchtende Lichter waren, so erkannten sie doch nicht alle Ratschläge Gottes. Auch wenn die gut waren und was sie gesagt haben, war gut, sie haben nicht die ganze Wahrheit bekommen. Steht weiter, lebten sie aber jetzt, würden sie auch bereit sein, weiteres Licht anzunehmen. Wie sie damals bereit waren, das Erste zu empfangen. Man sollte mal vielleicht so überlegen, genau die Menschen, die sagen, nur was Luther gesagt hat, das reicht mir. Die müssen überlegen, dass Luther auch neues Licht bekommen hatte und genau die Mönche, die anderen Mönche so gesagt haben, wir haben genug Licht bekommen. Ist die Mary und das reicht uns. Und was sie empfangen haben damals und richtig mit Freude, die haben gesagt, okay, das ist alles. Ich bin komplett verschlossen für weitere Beeinflussungen, sagten die. Was ist bei den Adventisten? Die Adventisten haben etwas, was ich weiß nicht, ob keine, aber sehr wenige andere Kirchen haben. Und zwar, das nennt sich offiziell die gegenwärtige Wahrheit. Kennen wir das? The present truth. Das heißt, wenn die Adventisten, wenn irgendjemand eine neue Lehre verbreitet, die das Vorherige nicht widerspricht, ja, und man hat einfach die Bestätigung, dass diese Person ein göttliches Leben führt, dann sind wir bereit, uns darüber zu unterhalten. Die Verfolgung der Kämpfer für religiöse Freiheit hat auch in Amerika begonnen. Wenn man denkt, ich komme nochmal zu diesem Bild, das idyllische Bild mit der Kleinstadt, mit dem Sheriff und Pastor und so weiter, da gab es eine religiöse Verfolgung. Die Leute, die verfolgt worden sind, die haben andere verfolgt, weil sie zwar Christen, aber Andersgläubige waren. Der Roger Williams ist erwähnt in dem Buch Vom Schatten zum Licht. Und da steht, dass der Roger Williams, also 11 Jahre nach Amerika gekommen war, nachdem die erste Kolonie gegründet wurde. Das heißt, sehr, sehr frisch, in der sehr Anfangsphase. Und wahrscheinlich hat er die falsche Kolonie erwischt, war nicht von seinem Glauben. Und er hat gesagt, das funktioniert nicht so, Leute. Er sagt, jemand darf einfach nur eine politische Rolle erfüllen, nur wenn einfach zu dem lokalen Glauben gehört. Und er hat gesagt, das kann nicht funktionieren. Und seine Argumente waren klar. Die Menschen sagen, ja, ich bin irgendwie so Mennonit, nur um einfach zum Job zu kommen. Ja, und das hat zu vielen falschen Bekehrungen geführt. Ja, man hat sich bekehrt, nur um richtig dann in der Gesellschaft aufsteigen zu können. Was haben die anderen gesagt? Ja, wir möchten kein sündiger Mensch einfach unser Führer haben. Und teilweise kann ich das verstehen. Ja, wenn jemand richtig dann sagt, ich bin Atheist und ich habe meine Frau und noch eine Freundin und ich möchte jetzt euer Bürgermeister sein und ihr seid Amish. Ich kann schon die Leute verstehen, das funktioniert auch nicht. Aber das mit, sag mal so, als Vorbedienung für eine politische Rolle oder in der Gemeinde für eine soziale Rolle zu setzen, war definitiv das Falsche. Und dieser Mensch, der Roger Williams, der hat einfach für die Trennung von Kirche und Staat gekämpft. Und als diejenigen dann gehört haben, der möchte einfach, dass wir unser Glaube nicht mehr dann hervorbringen, so in unseren öffentlichen Institutionen, Die haben gesagt, ja, das ist nicht von Gott. Und haben ihn verfolgt. Und da steht einfach in einem Buch, der hat einfach über, also durch die Wälder ist geflohen, hat einfach in einen Baumstamm überwintert. Ja, ist nicht gerade so komfortabel. Und man denkt, das ist nicht in Europa, wo jemand wegen des Glaubens oder die Waldenser oder so verfolgt worden ist, sondern in den USA, das Land der Freiheit. Die Menschen, die, wie gesagt, die verfolgt worden sind, als sie die Verfolger waren, die haben sich nicht zurückgehalten. Die haben gesagt, dieser Mensch stört unsere Ruhe. Das muss eliminiert werden. Der Roger Williams, der hat einfach eine Gemeinde gefunden in Rhode Island und der hat sich durchgesetzt und konnte einfach sogar beeinflussen, dass bei der Unabhängigkeitserklärung dieser Trennung von Kirche und Staat dann in der Verfassung dann mit enthalten wurde, also in dem Second Amendment. Und da steht in dem Buch, ich zitiere noch mal kurz, die Bibel war für sie die Grundlage des Glaubens, Quelle der Weisheit und Freiheitsbrief. Ihre Prinzipien wurden zu Hause, in der Schule und in der Kirche fleißig studiert. Ihre Früchte zeigten sich im Wohlstand, Bildung, Reinheit und Mäßigkeit. Und steht hier weiter, man konnte jahrelang in puritanischen Siedlungen wohnen, ohne je einen Trunkenbold zu sehen, einen Fluch zu hören oder einem Bettler zu begegnen. Der Beweis wurde geliefert, dass die Lehren der Heiligen Schrift der beste Schutz der nationalen Größe sind. Die schwachen und isolierten Kolonien wuchsen zu einem Bund von mächtigen Staaten zusammen und die Welt nahm mit Bewunderung den Frieden und Wohlstand einer Kirche ohne Papst und eines Staates ohne König zur Kenntnis. Das heißt, nachdem diese Trennung gemacht wurde, hat angefangen zu funktionieren. Und es gibt diese drei Gruppen, also ganz ohne Glaube, also richtig säkulär, und dann Glaube und Staat, also Kirche und Staat zusammen oder Kirche und Staat getrennt. Das sind eigentlich diese drei Kombinationen. Also ganz ohne Gott funktioniert nicht, das hat die Geschichte gezeigt bei den großen Imperien. Ja, das sind der Römische Reich und der Babylonische Reich, wir kennen schon alles aus der Bibel, hat nicht funktioniert ohne Gottes Führung. Ja, bei der Vermischung der Staat und Kirche, wir haben in Europa gesehen, 1200 Jahre, was bekannt ist als the Bright Age, oder? The Dark Age. Die dunkle Zeit, wo die Kirche und der Staat zusammen richtig geknüpft waren. Und diese dritte Kombination, also die Trennung, hat dann angefangen zu wirken und gute Früchte zu bringen, wenn richtig durchgesetzt wurde. Und da steht hier in der Verfassung 1776, keine Religionsprüfung soll je erforderlich sein, zur Bekleidung irgendeines öffentlichen Amtes in den Vereinigten Staaten. Und das ist in großer Teil aufgrund der Mühe und der Verfolgung, was der Roger Williams auf sich genommen hat. Er hätte sagen können, ich suche mir irgendwo eine Gemeinde, die meinem Glauben entspricht und ich lasse euch in Ruhe. Er hat gesagt, aber so wird dieses Land nicht funktionieren, der so viele Hoffnungen mit sich gebracht hat am Anfang. Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion bezweckt, oder deren freie Ausübung verbietet. Ja, das war 1776. Und man kann sagen, okay, gut, das sind alte Sachen aus der Geschichte Amerikas, was interessiert uns das? Ich glaube, das wird uns als Adventisten sehr, sehr stark interessieren. Dieser dritte Gruppe, die Menschen, die gesagt haben, ich möchte meinen Glauben ausüben, Gott verehren, aber ich möchte, dass die Kirche vom Staat getrennt ist, die waren gesegnet und haben schon eine gute Gesellschaft gegründet. Man hat gesehen, also in Amerika ging es gut eine Zeit lang. Allerdings, man muss dazu sagen, die christlichen Denominationen, die haben sich immer wieder so ein bisschen zerteilt und heute sind über 200 verschiedene christliche protestantische Glaubensgemeinschaften in den USA. Jedoch, aktuell, was jeder sieht, man braucht keine tiefe Studien zu machen, es gibt eine Stagnation. Man bleibt so, weil der Wohlstand da ist. Ja, wenn der Wohlstand ist einfach der erste Feind des geistlichen Lebens. Ja, man kann drehen, wie es man will. Ja, ich bin reich, aber trotzdem habe ich ein göttliches Leben. Kann sein, ist gut möglich, sind aber eher die Ausnahmen. Wenn es gut funktioniert, ist die Neigung zu einem göttlichen Leben kleiner geworden. Ich musste eine Dienstreise in USA nach USA machen, so, und es war über 2 Wochen, und ich habe dem Chef hier in Europa gesagt, ich möchte, dass es klar wird, dass ich am Sabbat nicht arbeiten möchte. Und der Chef sagte, ja, ist kein Problem, ich soll den Leuten selber erzählen, weil in USA, die haben sowieso mehr Verständnis für solche Sachen als in Europa. Okay, ich tue das, kein Problem. Aber es war ganz klar, diese Wahrnehmung, in Europa sind die Menschen religiöser. Wobei, also wenn in Europa ein Mensch sich als religiös sich ausgibt, sagen wir mal so, oder erklärt das über sich selbst, dann wird so ein bisschen komisch angeschaut. Ja? Dieser Mensch hatte wahrscheinlich einen großen Verlust in der Familie und hat so einen Schock, so einen psychischen Schock bekommen, dann müsste einfach irgendwo den Ausweg in den Glauben finden. Okay, kann man verstehen. Also in Europa ist eher gesehen, der Glaube gehört einfach zu einem etwa schwächeren emotionalen Mensch. Ja, also in USA ist aber nicht so. Und das ist nur aufgrund, dass diese Menschen über Jahrhunderte lang gesagt haben, ja, das ist unser Leben. Der Staat ist da und die Kirche ist da. Ein wertvolles Erbe haben die hinterlassen dem amerikanischen Volk heutzutage, und aktuell sind 80% der Amerikaner, die zu einer christlichen Gemeinschaft gehören. Ja, okay, 80, man kann sagen, na gut, in Deutschland sind 60%, ist auch nicht so schlimm. Ja, vergleichbar. Ist ein bisschen mehr in Amerika, aber ja, naja. Wenn man um die Frage geht, wie viele Leute besuchen wöchentlich oder mindestens wöchentlich die Kirche, was denkt ihr, was sind die Zahlen? In Amerika sind 40%. 40% der Menschen in Amerika, das sind 280 Millionen, 40% sind 140, circa 130 Millionen Menschen gehen wöchentlich in die Kirche. In Deutschland sind 3,6% der Protestanten und 3,1% der Katholiken. Die gehen wöchentlich in die Kirche. Und das ist der Stand 2010. Ich habe nochmal die Zahlen angeschaut. Katholiken sind Stand 2015 2,6%. Und ich denke, das ist eigentlich der Riesenunterschied von dem Erbe der Reformation und dieser Trennung vom Staat und Kirche in den USA. Die Menschen haben gelernt, einfach sich im Glauben auszuüben. Während in Europa, man hat kaum Mut, was zu sagen, weil wenn irgendwas falsch war, dann hat der Priester gesagt, nee, der muss exkommuniziert werden. Also 40% der Menschen gegenüber, und das sind 3,6% der Protestanten, weil wie viele Protestanten noch gibt, ja, das sind immer weniger. Das heißt, wenn man wenn man bezieht auf die gesamte Bevölkerung, dann sind die Zahlen sehr, sehr gering. Ich habe einfach gesehen, als der Film Hacksaw Ridge hier in Deutschland gezeigt wurde, also wir haben ein bisschen so mitgehört, viele Kinos, die haben gesagt, so einen Film können wir nicht zeigen. Und ich weiß nicht, ob das die eigene Überzeugung der Kinobetreiber war oder sie von oben irgendwie so eine Vorgabe bekommen haben. Aber die Begründung war, der Film ist zu religiös. Ja, und ist zu religiös schlecht? Eigentlich nicht. Es sei denn, das stellt in Frage, was die traditionelle Kirche glaubt. Und das ist nicht gut angekommen. In den USA, auch wenn, sagen wir so, über Adventisten gesprochen wird und auch wenn der Hauptcharakter war ein Adventist, da hat er einen riesen Erfolg, muss man sagen. Gut, man müsste nicht darüber reden, warum kein Oscar gewonnen hat. Also Hollywood ist anders gestrickt. Aber die Menschen sahen das und fanden das sehr, sehr gut. Die Bibel sagt, dass die Menschen, die die Kirche vom Staat nicht trennen wollen, sondern vom Gegenteil, diese zweite Gruppe, kurz vor der Wiederkunft Christi, also siegen wird. Es wird siegen. Und der Schritt ist eigentlich fast nachvollziehbar, wenn man denkt, wie stark in den letzten 10, 15 Jahren die ganze Gesellschaft in die andere Richtung der Säkularisierung gedrückt wurde. Und dann ist die Frage, wenn das kommt und die Adventisten gehören einfach nicht zu einer großen traditionellen Kirche, dann ist die Frage, was dann zu tun? Und da kommen wir einfach zu dem Anfangszitat, die Zufluchtsorte werden nie ausgehen und es gibt aber einen letzten Zufluchtsort trotzdem. Was ist das? Die neue Erde. Das ist die neue Welt, an der wir hoffen und glauben. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und sagt später, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Eine neue Welt für euch. Und ich habe versucht, einfach mir vorzustellen, von dieser idyllischen Darstellung, ja, in den Westamerika, eine Kleinstadt mit Häusern und so weiter. Ich glaube, der Sheriff wird nicht mehr da sein, oder? Auf der neuen Erde gibt es keinen Sheriff mehr. Man braucht nicht. Man braucht auch keinen Saloon und keine so Häuser, wo man unethischen Sachen passieren. Und die Menschen werden glücklich leben. Jetzt ist die Frage, wird ein Papst geben? Wird ein Papst? Steht hier, Gott wird, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Braucht kein Papst. Werden Könige da sein? Nein? Und da steht, dass die Erlösten, die werden regieren. Ist das mit Königen irgendwie was zu tun? Schon. Aber eine andere Art von Königen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine neue Welt. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das ist es, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Amen.